Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern vom Montag, dem 16. September 2013. Heute mit folgenden Themen.
Ich glaube, Nachtleben ist in erster Linie schon eine Sache der Eigengestaltung und nicht eine Sache, die durch die Verwaltung zu organisieren ist. Wir können Rahmenbedingungen, Räume zur Verfügung stellen, aber es wäre natürlich irgendwie lächerlich, wenn da ein Gemeinderat, der wahrscheinlich Durchschnittsalter über 50 hat, den Jugendlichen ein Nachtleben vorschreiben will.
Sagt Stadtpräsident Alexander Czepet. Die Stadt Bern stellt ihr Nachtleben-Konzept vor. Und?
Ich erinnere mich noch, wie sie da so durch die Altstadt flanierte, anfangs 80er Jahre, da war ich auch noch ganz jung und man hat sie gekannt, eben von ihrem Anblick her, immer sehr elegant gekleidet mit ihren kurzen Haaren und ja, da wurde sie schon ein wenig zum Vorbild, sicher für viele.
100 Jahre Merit Oppenheim, Anekdoten aus dem Leben der unbequemen Künstlerin. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Straftäter sollen härter angefasst werden. Das fordern Politiker von links und rechts nach dem Mordfall an der Sozialtherapeutin aus Genf. Die 34-Jährige wurde von einem zweifach wegen Vergewaltigung vorbestraften Mann ermordet auf seinem Freigang aus dem Zentrum für Sozialtherapie. Der mutmaßliche Täter wurde inzwischen an der polnischen Grenze festgenommen. Seine Auslieferung werde nun umgehend beantragt, berichten verschiedene Medien. Diese Tat wird nicht folgenlos bleiben. Inzwischen ist eine heftige Debatte um den Strafvollzug in der Schweiz entbrannt. Hans-Jörg Käser, Präsident der Polizeidirektoren, fordert ein einheitliches Register für Gewalttäter, wie er gegenüber SRF sagte, sprich ein schweizweites Register, wer von welchem Gericht zu welcher Haftstrafe verurteilt worden sei. Zudem forderte Käser mehr lebenslange Verwahrungen von potenziellen Wiederholungstätern. Das Protestcamp der syrischen Flüchtlinge in Wabern geht weiter. Seit einer Woche protestieren sie vor dem Bundesamt für Migration, BFM. Wegen dem wohl noch lange andauernden Krieg in ihrem Heimatland fordern die syrischen Flüchtlinge stabile und längerfristige Aufenthaltsbewilligungen und nicht befristetes vorläufiges Bleiberecht. Vertreterinnen der syrischen Flüchtlinge haben sich bereits zweimal mit Vertreterinnen vom BFM getroffen. Bis heute gab es keine Einigung. Am Samstag haben die Flüchtlinge gemeinsam mit UnterstützerInnen eine Demonstration gemacht. Seither befinden sich 11 Personen im Hungerstreik. Den Bericht über den Giftgaseinsatz in Syrien wollen die Vereinten Nationen UNO heute im Verlauf des Tages veröffentlichen. Egal wie er ausfällt, das Regime in Damaskus muss seine Chemiewaffenarsenale bis nächsten Samstag offenlegen. So verlangt es die Vereinbarung zwischen den USA und Russland. Experten befürchten jedoch, dass der Bürgerkrieg unabhängig von der Chemiewaffendebatte mit aller Härte weitergeht. Laut dem Nahost-Experten Michael Lüders ist denn auch Assad der eigentliche Gewinner der Einigung, wie er gegenüber Radio SRF sagte. Weil solange Assad in der Chemiewaffenfrage kooperiere, könne er machen, was er wolle. Laut Lüders wird der Krieg wohl noch länger andauern. Die Chancen, dass Assad mit Hilfe eines US-Militärschlags oder der Rebellen gestürzt werde, hält er für sehr gering. Die CSU hat bei der Landtagswahl in Bayern einen haushohen Sieg errungen. Die CSU, die Schwesterpartei der CDU, hat die absolute Mehrheit im Parlament errungen und kann voraussichtlich alleine weiter regieren. Für die CDU-CSU ist die Wahl ein Grund zum Jubeln. Ihr bisheriger Koalitionspartner, die FDP, aber sagte ab. Sie verpasste die 5%-Hürde und flog aus dem bayerischen Parlament. Die Wahlen in Bayern gelten als wichtiger Stimmungsbarometer für den nationalen Bundestagswahlen vom nächsten Sonntag. Für die amtierende und erneut kandidierende Bundeskanzlerin Angela Merkel bedeuten sie Rückenwind. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag und am Mittwoch bleibt es trüb und nass bei um 16 Grad. Am Donnerstag gibt's dann zunehmend Aufhellungen und am Freitag wird's wieder sonnig bei bis zu 20 Grad.
Rabe Info 95,6.
Tanz dich frei, Lärmklagen, Clubsterben. Das Nachtleben der Stadt Bern bewegt sowohl die Bewohner und Bewohnerinnen als auch Partygänger und Clubbetreiberinnen. Wie viel Party verträgt eine Stadt? Inwiefern müssen die Interessen der in der Innenstadt lebenden Personen geschützt werden? Wie kann die Stadt mithelfen, Freiräume für Jugendliche zu schaffen? Diese Fragen versuchte die Stadt während über einem Jahr mit Betroffenen zu klären. Heute Morgen stellten Stadtpräsident Alexander Cepet und Sicherheitsdirektor Reto Nause das Nachtleben-Konzept für Bern vor. 18 Maßnahmen sollen dazu dienen, Konflikte zu lösen. Gleichzeitig zeigt das Konzept, dass die Berner Regierung weiß, wie wichtig das Nachtleben und Freiräume für die Stadt sind. So sollen zum Beispiel Spontanpartys und Zwischennutzungen vereinfacht möglich werden. Dem Fehlen von genügend Angeboten für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren soll besonders Rechnung getragen werden. Deshalb will die Stadt Bern die ehemalige Garage der Sanitätspolizei an der Nägeligasse 2 mitten in der Innenstadt für Jugendprojekte eröffnen. Michael Spahr sprach dort mit Stadtpräsident Alexander Cepet und fragte ihn, stehen wir hier mitten im neuesten Berner Club?
Ah, das hoffen wir, aber nicht ein Club im traditionellen Sinn, sondern es soll ein Ort sein, wo Jugendliche, die eben nicht über genügend Ausgehmöglichkeiten verfügen, die nicht über genügend Geld verfügen, hier die Möglichkeit bekommen sollten, auch einen Teil des Nachtlebens genießen zu können. Also hier ist klar nicht die Idee eines kommerziellen Clubs, hier ist die Idee, dass Räumlichkeiten in der Innenstadt fehlen. Jetzt gibt sich die Gelegenheit, mit dem Auszug der Sanitätspolizei hier Räume frei zu bekommen. Und wir wollen die nicht mit Verwaltungen auffüllen, sondern wir wollen den Jugendlichen hier eine Chance bieten, einen Teil des innerstädtischen Nachtlebens quasi zurückzuerobern.
Aber die Forderung geht auch ein bisschen raus an die Jugendlichen, dass sie sich selber organisieren, dass sie auf eigene Initiative entwickeln.
Ja, ich glaube, Nachtleben ist in erster Linie schon eine Sache der Eigengestaltung und nicht eine Sache, die durch die Verwaltung zu organisieren ist. Wir können Rahmenbedingungen, Räume zur Verfügung stellen, aber es wäre natürlich irgendwie lächerlich, wenn da ein Gemeinderat, der wahrscheinlich Durchschnittsalter über 50 hat, den Jugendlichen ein Nachtleben vorschreiben will. Ich glaube, das ist nicht die Idee dieses Konzepts.
Auch bei der Ausarbeitung des Konzepts, wie sind Sie da vorgegangen, dass eben nicht Sie als schon fast pensionierter Stadtpräsident dann plötzlich der Jugend sagen, was sie zu tun und zu lassen hat?
Ja, wir haben deshalb zwei große runde Tische gemacht, wo wir alle eingeladen haben, von der Reitschule bis zum Hauseigentümerverband, weil es eben wichtig ist, dass Nachtleben letztendlich ein Zusammenleben ist. Nachtleben muss immer zusammengehen mit Wohnen, mit Ruhe. Und das ist eben die Schwierigkeit in einem urbanen Raum wie Bern, dass wir das aneinander vorbeibringen. Obere Altstadt leichter, weil wenig gewohnt wird. Untere Altstadt immer mit Konflikten ausgestattet. Und von daher geht die Lösung nur dahin, dass wir gemeinsam versuchen, etwas auszuarbeiten.
Wenn man das Konzept so anschaut, es ist eine Öffnung da. Die Stadt zeigt sich offen für das Nachtleben. Aber es wird zum Beispiel nichts an der Bauordnung geändert. Inwiefern ist man dann auch auf die Interessen der Bewohnenden eingegangen, weil da ist ja das große Konfliktpotenzial. Lärmklagen versus Party.
Oder die Bauordnung hat in erster Linie ja die untere Altstadt geschützt und das soll auch so bleiben. Es ist ganz klar, das ist Wohngebiet mit etwas Nachtleben aus früherer Zeit und das wollen wir nicht ändern. In der Oberen Altstadt ändert die Bauordnung quasi nichts, weil dort existieren nur noch wenige Wohnungen und dort wird es im Einzelfall darum gehen, mit den Hauseigentümern nach Lösungen zu suchen. Die Änderung der Bauordnung löst das Problem grundsätzlich eben nicht. Deshalb haben wir darauf verzichtet, auch weil der Widerstand eigentlich zu groß war von allen Beteiligten.
Diese Woche wird im Nationalrat über Alkoholmissbrauch, Alkoholgesetz debattiert. Sie sind ja als Berner Stadtpräsident auch im Nationalrat vertreten. Dieses Wochenende hat Kurt Fluri von der FDP und der oberste quasi Stadtpräsident gesagt, man soll strengere Vorschriften haben, Alkohol muss wieder teurer werden, quasi eine Wiedereinführung der Polizeistunde. Was werden Sie im Nationalrat sagen und stimmen?
Ja gut, ich glaube, dass billiger Alkohol Gift ist für Jugendliche, das müssen wir uns nichts vormachen. Ob und wie wir das Rad zurückdrehen können, ist eine andere Frage. Aber dass Alkohol heute so günstig auf dem Markt ist, ist sicher für viele auch mit wenig finanziellen Mitteln eine Gefahr und eine Verführung, oder? Von daher ist, glaube ich, die Forderung von Kurt Fluri, dass Alkohol nicht einfach in rauen Mengen möglichst günstig zu erwerben ist, die ist für mich absolut nachvollziehbar. Anders sieht es natürlich mit der Frage nach einer Polizeistunde aus, oder? Dort denke ich, mir sind die großen Städte schon lange darüber hinaus. Wir diskutieren nicht mehr Sperrstunden, wir diskutieren mehr die Frage, wann macht es Sinn, welche Clubs wie lange offen zu halten, damit die Leute dann möglichst konfliktfrei wieder nach Hause gehen können, möglichst ohne andere zu belästigen, dass die Leute, die arbeiten und die Leute, die eben Party feiern, dass sie aneinander vorbeikommen. Das ist die Kunst, glaube ich, von großen Städten, da den Wunsch, wieder die Polizeisperrstunde irgendwie zurückzudrehen. Ich glaube, da würden uns die Jugendlichen nicht mehr ernst nehmen. Das ist mindestens in großen Städten ist das kaum ein Thema.
Es sind 18 Maßnahmen, die beschlossen wurden, die reichen von Littering über Security und so weiter, die altbekannten Themen. Ein Thema, das ein bisschen neu ist im Ganzen, ist die Nutzung von Parks, vom Wald, da wird auch die Bürgergemeinde einbezogen. Jetzt aber soll eine Offenheit da sein für Partys, auch für spontane Partys in Parks oder im Wald. Aber jetzt kommt noch dieses tanzt sich frei Trauma durch, nämlich es dürfe dann nicht über Social Media beworben werden. Das sei dann eine Bedingung. Ist das in der heutigen Zeit nicht ein wenig illusorisch?
Ja, es kommt darauf an. Es wird Social Media Aufrufe wird es immer geben. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber wenn man schon Parks zur Verfügung stellt oder Waldabschnitte zur Verfügung stellt, dann geht man in ein auch ökologisch heikles Gebiet und dort ist es eigentlich verständlich, dass der Waldbesitzer oder der Parkbesitzer sagt, wir könnten es gebrauchen, aber ihr müsst es in einem Maß gebrauchen, das eben noch verträglich ist, und wenn sie dann natürlich zu einer Massenparty aufrufen in irgendeinem Park, oder, dann ist das nicht mehr verträglich und schadet dann mehr, als es nützt. Ich glaube, von daher, es wird beides weiterhin geben, wir werden nicht um Social Medias herumkommen, aber dort, wo wir eben dann bewilligte, spontan Partys bewilligen wollen, da kann man auch gewisse Rahmenbedingungen vereinbaren, bevor man die Bewilligung erteilt.
Sagt der Berner Stadtpräsident Alexander Cepet. Das detaillierte Berner Nachtlebenkonzept gibt's im Internet. Den Link dazu finden Sie unter www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info 95,6.
Moosbrunnen und Frühstück im Pelz, Skandal umwittert und unbequem, berühmt und unbekannt. Das und viel mehr war die Künstlerin Meret Oppenheim. In Berlin geboren, zog sie es später nach Basel und Bern. In 3 Wochen würde Meret Oppenheim 100 Jahre alt. Zum Geburtstag machte ihr die Stadt Bern ein Geschenk. Sie renoviert ihr Kunstwerk auf dem Waisenhausplatz, den mit Moos bewachsenen, wasserträufelnden Oppenheimbrunnen. Ob sich Meret darüber gefreut hätte oder nicht, bleibt für immer verborgen. Viele andere Anekdoten aber rund um die eigenwillige Künstlerin sind bis heute lebendig. Ich habe mich auf Spurensuche begeben mit Therese Bhattacharya, Oppenheim-Expertin und Kuratorin am Kunstmuseum Bern. Von unten auf steigt dichter Dunst, der sich in Spiralen um die Säule dreht. Darauf liegen oder sitzen Götter, ähnlich den griechischen Götterstatuen, aber nicht aus Marmor, sondern lebendig. Auch Knaben, Pane, Frauen.
Ja, das ist eine Notiz eines Traums, den sie bereits über 50 Jahre vor dem Brunnen auf dem Waisenhausplatz gehabt hat. Sie hat sich ja sehr auch für ihre Träume immer wieder interessiert und hat auch immer wieder in ihrem Werk auf Träume zurückgegriffen. Und also schon damals das Prinzip einer Schlange, einer Spirale, Wolken, Dunst, Pflanzen, Blumen, all diese Motive kehren in ihrem Werk zeitlebens eigentlich immer wieder.
Um die Säule sollte eine Spirale aus unterbrochenen Rinnen laufen. Von einer Rinne in die andere sollte Wasser träufeln. Und zwischen dieser Spirale sollte sich eine zweite, mit grünen Pflanzen bewachsene Spirale winden. Damit die Säule oben nicht wie abgeschnitten wirkt, hatte ich die Idee, den kleinen Rundpavillon darauf zu setzen.
Ja, sie hat an der 6. Berner Kunstausstellung in der Kunsthalle 1980 hat sie bereits 3 Brunnenprojekte ausgestellt, in Skizzen und als Modelle, und hat sich irgendwie angeboten, ein solches Projekt für Bern verwirklichen zu können. Sie hatte bisher noch gar keinen Auftrag für ein öffentliches Werk, außer einem Wandbild an der Mädchensekundarschule in Montbichou. Und die damalige Gemeinderätin Ruth Geiser-Immobersteg hat dann ihre Idee aufgenommen. Sie hat dann noch weitere Projekte unterbreitet, eine Wassersäule, einen Algenbaum und dann eben diese Spiralsäule. Und das kam dann eben zum Auftrag für einen Brunnen auf dem Waisenhausplatz.
Wir wollen kein Pissoir, keinen Schandfleck, kein Geschwür mitten in der Stadt.
Ja, da gab es heftige Prozesse bereits in zahlreichen Leserbriefen, in den Zeitungen. Und dann waren es auch gewisse Politiker, vor allem von der Nationalen Aktion, die sich empörten und sagten, das müsse wieder weg. Und dann gab es ein Komitee, Hate Sorg zu Bern, das dann eine Unterschriftensammlung startete und über 11.000 Unterschriften zusammenbrachte. Und sie wollten einfach, dass der Brunnen irgendwohin versetzt wird, an die Peripherie von Bern. Also richtig eine Hetzkampagne, die Meret schon sehr zu denken gab.
30 Jahre lang haben sie das Kunstwerk verkommen lassen. Das bisschen Kosmetik jetzt nützt gar nichts.
Ja, das ist die Aussage eines Mitglieds der Familie, die sich sehr dafür eingesetzt hat, dass der Brunnen wieder in seinen jungfräulichen Zustand kommt, dass er wieder alles weg entfernt wird. Alle diese Auswüchse aus Tuffstein, die da wucherten entlang des ganzen Säulenschafts. Es wurde aber auch relativ gefährlich mit der Zeit, dass sich so etwas bei einem Sturm oder beim Regen ablösen könnte und jemanden verletzen. Aber ich finde jetzt, wo man sieht, was gemacht wird, das ist also nicht nur Kosmetik, sie sind also recht intensiv am Reinigen all dieser Spiralen rund um den Säulenschaft. Jedenfalls sieht man jetzt recht deutlich, dass doch ein recht intensiver Eingriff gemacht wird.
Man sollte den Brunnen sich selbst überlassen, bis er zusammenfällt.
Ja, die Künstlerinnen in Bern vor allem sind sehr daran interessiert gewesen, dass man alles so lässt, wie es ist, und dass sich das einfach weiterentwickelt und weiter wuchert. Aber eben aus Sicherheitsgründen ist das einfach nicht möglich. Und deshalb, es wird sich sicher wieder von Neuem entwickeln, die Pflanzen werden wieder wachsen und sicher wird das wieder Tuffstein bilden an dieser Säule.
Sehr lange kannte man von Meret Oppenheim nur ihre berühmte Pelztasse, eine Tasse in Pelz gekleidet. Dieses Meisterwerk Frühstück im Pelz brachte ihr nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch eine Schaffenskrise.
Meret Oppenheim ist natürlich ein Beispiel, dass sie eben noch ganz jung zu recht großem Ansehen gelangt ist, jedenfalls in bestimmten Kreisen. Sie reiste ja kaum 20-jährig nach Paris zusammen mit der Freundin Irene Zurkinden, auch eine Künstlerin, und verkehrten dann auch in diesem Café Le Dôme, wo auch Picasso, Giacometti, André Breton verkehrten. Es war ja auch Picasso, der sie auf die Idee gebracht hat, mit der Pelztasse. Und zwar trug sie selbst ein Armband, das mit Pelz überdeckt war. Und dann hat ihr Picasso ein Kompliment gemacht und hat gesagt, ja, man könnte eigentlich alles mit Pelz überdecken. Und dann hat Meret gesagt, ja, eben auch zum Beispiel diese Tasse und diese Teller. Und dann, bald danach, fand eine Ausstellung statt. Und sie hat sich dann mit diesem Werk beteiligt. Sie hat im Warenhaus in Lafayette eine weiße Tasse und ein Tellerchen gekauft und Gazellenfell und das überzogen. Und an dieser Ausstellung wurde das Werk sogleich vom Direktor Alfred Barr vom Museum of Modern Art in New York angekauft. Und das war natürlich für diese junge Künstlerin eine Sensation. Und das war aber auch sehr schwierig, dann eben, was mache ich jetzt? Und sie stürzte dann auch nach einer Weile in eine Krise und kam zurück nach Basel und hat sich erst dann für eine Ausbildung an der Gewerbeschule entschieden und das Handwerk noch von Grund auf erlernt.
Surrealismus. Ich kannte das Wort überhaupt nicht.
Ja, sie war natürlich sprudelnd jung und war noch von keinen Ismen irgendwie verbildet. Und deshalb solche Begriffe wie Surrealismus, die kommen ja sowieso erst meistens etwas später. Und es fand dann auch eine große Ausstellung statt, Surrealisme International. Das hat dann der ganzen Bewegung eigentlich erst den Namen gegeben. Ja, so Sachen wie die Pelztasse, aber auch in ihren weiteren Werken zum Teil hat es schon sehr starke surrealistische Aspekte. Aber sie hat sich eigentlich nie in eine Schublade allein stecken wollen.
Merit Oppenheim hat ihre eigene Sprache gesucht und ist sich treu geblieben, ohne Kompromisse zu schließen, ohne sich korrumpieren zu lassen.
Sie hat eigentlich immer vor allem die Freiheit gesucht, sich auszudrücken, zu machen, was sie will. Und das hat sie auch selbst zugegeben, dass sie eigentlich nicht einen Stil hat, sondern eben immer wieder alles neu versucht. Deshalb kann man sie auch so schwer jemandem zuordnen. Und deshalb wird sie auch sehr breit rezipiert von Jungen heutzutage.
Die Freiheit wird einem nicht gegeben. Die Freiheit muss man sich nehmen.
Ja, das ist ein Zitat aus ihrer bekannten Rede anlässlich der Preisverleihung des Großen Kunstpreises von Basel 1974. Da hat sie eben auch ausgedrückt, wie wichtig es ihr ist, frei zu sein. Und das war sowohl was das Künstlerische betrifft, das Persönliche. Sie wollte sich nie irgendwo binden. Sie wollte sich auch nicht in die Schublade der Frauenkünstlerin stecken lassen. Sie hat sich geweigert, zeitlebens an expliziten Frauenausstellungen teilzunehmen.
Die meisten Frauen können nicht gut sein, weil sie innerlich tief im Unbewussten noch an das Tabu glauben, dass Frauen nicht gut sein dürfen. Es geht darum, dieses Tabu zu überschreiten.
Ja, sie sagte ja immer, es gibt keine weibliche Kunst und es gibt keine männliche Kunst, sondern es gibt einfach Kunst und die Kunst ist androgyn. Und das war ihr eben sehr wichtig, dass das nicht so stark getrennt ist. Und sie hat das gelebt und geschaffen. Und sie war ja selbst irgendwie, sie hatte was Androgynes und hat das auch gelebt in jeder Beziehung.
Merit Oppenheim, die berühmte Unbekannte zwischen Mythos und Wahrheit.
Ja, langsam ist sie nicht mehr so unbekannt. Im Moment ist eine große Retrospektive in Berlin. Sie stammt ja ursprünglich aus Berlin, also sie wurde dort geboren. Und zuvor war die Ausstellung in Wien und fand an beiden Orten ein sehr großes Echo. Aber sie war lange Zeit, hatte sie wenig Erfolg. Den Durchbruch hat sie dann geschafft 1967, als in Stockholm Pontus Hulten eine große Ausstellung von ihr gemacht hat. Und dann hat man sie auch für anderen Orten angefragt, ob sie mitmachen würde. Aber eben nach dem großen Durchbruch damals in Paris, da ging sie für einen großen Kreis wieder völlig vergessen. Sie in Amerika, wo sich ja die Pelzpasse befindet, meint man häufig, ja, sei ein Mann. Merit, was ist das für ein Name?
Merit Oppenheim, moderne Saboteurin oder alte Matriarchin?
Eigentlich sowohl als auch. Sie war Saboteurin. Ja, das ist etwas ein gar hartes Wort. Aber sie war natürlich schon radikal. Sie hat keine Kompromisse gemacht, sich nicht irgendwelchen Trends gebeugt und einfach das ausgedrückt, was ihr gerade in den Sinn kam. Und also alte Matriarchin, das wurde sie dann vielleicht, als ich erinnere mich noch, wie sie da so durch die Altstadt flanierte, anfangs 80er Jahre, da war ich auch noch ganz jung und man hat sie gekannt, eben von ihrem Anblick her, immer sehr elegant gekleidet mit ihren kurzen Haaren und ja, da wurde sie schon ein wenig zum Vorbild, sicher für viele.
Sagt Therese Bhattacharya, Kuratorin am Kunstmuseum Bern, über die Künstlerin Merit Oppenheim. In 3 Wochen am 6. Oktober würde Merit Oppenheim 100 Jahre alt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen Dienstag wieder um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht eine gute Woche. Bleibt dran. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.